Vater im Himmel, wir wollen dir von Herzen dafür danken, dass wir hier sein dürfen und dass wir gemeinsam die Zeit unter deinem Wort genießen dürfen. Es ist etwas ganz Wunderbares und wir wollen dich darum bitten, dass du das segnest, dass du es ausfüllst. Du weißt ja, wenn wir auf uns gestellt sind, dann ist ganz viel geistliche Lehre zu finden, ganz viel leerer Raum. Und wir sind so angewiesen, dass du in deiner Macht und Herrlichkeit es ausfüllst und unsere Herzen tröstest, ausrichtest, vielleicht auch korrigierst, da wo es nötig ist, und dass du uns eine kleine Stütze gibst auf unserem Weg hin zu dir. Lass uns lernen, lass unsere Herzen aber nicht nur intellektuell lernen, sondern bis ins Tiefste auch von deinem Wort berührt sein. Du kannst das wirken und auf dich wollen wir vertrauen. Danke für all deine Zusagen, Herr. Amen. Nun, wir haben heute ein Spezialthema, wo wir uns. Hi, grüß dich. Hau es einfach dazu, ist egal, oder wie das ist. Ein Spezialthema, sage ich mal, wo wir zwischen reinschieben von dem, was ich sonst geplant habe. Ich habe vor, wie ich schon geschrieben habe, das Buch Ruth mit euch anzuschauen. Ganz ursprünglich dachte ich, wir gehen einfach weiter im zweiten Buch Mose. Wäre auch gut möglich gewesen, aber ich bin der Meinung, es gibt auch schon einiges an gutem Material. Jetzt gerade so ein paar Bücher Mose, gibt es andere Brüder, die da schon auch gut gearbeitet haben. Das Buch Ruth hat mich irgendwie gesagt, wo ich gesagt habe, okay, ich will mal da hineintauchen und ein bisschen entdecken, was hat dieses Buch für einen Zweck? Ja, weil man denkt so Esther oder Ruth, schöne Geschichten mal zwischendrin, gell? So, irgendwie so ganz tief mal kurz reingezoomt in die Geschichte, weil sonst geht es ja um Könige immer, um die Richter oder sonst irgendjemand, um das ganze große Geschehen. Ja, und dann mal kurz so richtig reingezoomt und dann eine so Einzelstory, ne? Bei Esther jetzt noch weniger, aber bei Ruth ja ganz besonders, ne? Wo es um eine Familie eigentlich geht, ja. Und, aber was hat dieses Buch uns in der Bibel zu sagen? Und das will ich mit euch entdecken, aber ich habe gesagt, bevor ich das mache, weil ich bin heute zu dem Schluss gekommen und dann habe ich gesagt, nein, ich brauche noch ein bisschen Zeit und dann werden wir das jetzt zwischendrin schieben. Und zwar diese Frage, die mir auch mal so zwischendrin gestellt worden ist, wo ich dachte, das ist eigentlich ein Fall für Schar von Schrift, ja. Wo sind jetzt die Toten? Sind sie einfach tot und warten dann auf die Auferstehung? Sind sie schon beim Herrn? Sind sie in irgendeinem Zwischenzustand und warten, sozusagen in der Warteschleife irgendwo? Was ist mit denen? Ja? Und insbesondere, was wir natürlich wissen wollen, mit den Gläubigen im Herrn. Ja? Das interessiert uns und damit wollen wir uns beschäftigen. Und da will ich einfach heute versuchen, euch ein bisschen Hilfestellung und Antworten zu geben. Vor allem wollen wir aber Bibelstellen miteinander aufschlagen und lesen, was die Bibel selber sagt. Ja, das ist nämlich entscheidend. Zuerst ist natürlich wichtig, dass wir bei dieser Frage klären, wie ist der Mensch überhaupt aufgebaut? Was das Einfachste ist, sage ich mal, ist zu sehen, dass der Mensch einen Körper hat. Ja, ist ganz offenkundig, das würde, denke ich, auch keiner bestreiten. Aber da hört die Einigkeit dann auch schon auf. Was hat der Mensch noch? Was würdet ihr sagen? Ist der Mensch nur Körper und fertig? Okay. Seele, Geist, Gottesgeist, habe ich verschiedene Dinge gehört. Also mal jetzt, wenn wir jetzt mal bloß vom natürlichen Menschen ausgehen, der nicht wiedergeboren ist, der hat ja Gottesgeist nicht, ja. In dem Sinne, Geist und Seele sind Dinge, die jetzt gefallen sind. Und da streitet man sich schon, wie ist das überhaupt? Hat der Mensch Seele und Geist oder hat er eine Geistseele? Ja? Was ist richtig? Was bedeutet dann Seele? Was bedeutet dann Geist? Ja? All diese Fragen. Ja? Aber es gibt auch andere Menschen, die behaupten, dass der Mensch keine Seele hat. Ja? Ich weiß nicht, habt ihr mit Zeugen Jehovas schon gesprochen? Ja? Das ist ganz interessant gewesen, wo ich wo ich mit dem zum letzten Mal gesprochen habe, ich dachte, ich gebe ihm mal eine Chance. Sonst klingeln sie immer und sagen, nee, kein bisschen, na komm, einmal geben wir eine Chance. Aber mit denen gesprochen, ja. Und die hat dann gleich angefangen, ja, der Mensch hat ja gar keine Seele, sondern die Bibel sagt, er ist eine Seele. Ja, und sagt die Bibel so? Was denkt ihr? Ja, sagt sie schon. Genesis 2 sagt sie schon, dass der Mensch eine Seele ist, das stimmt auch. Und das sagt sie in dem Sinne, dass die Seele, ja, das ist das Wesentliche eigentlich, was den Menschen ausmacht. Deswegen kannst du über ihn eigentlich sagen, dass er eine Seele ist, in einem gewissen Sinne. Aber es ist nicht, also es ist eine Art und Weise, über den Menschen zu reden und ihn zu beschreiben. Übrigens nicht nur den Menschen, sogar über die Tiere wird auch geschrieben. Ja. Aber das ist nicht, das ist nicht ein umfassendes Bild davon. Und aber das ist die Art und Weise, und da will ich nicht warnen. Ich habe die Zeugen gefragt, wie sie denn einem Menschen, sie wussten, dass ich Pastor bin, ja. Ich habe gefragt, wenn ihr jetzt einen Menschen vor euch habt, der die Bibel überhaupt nicht kennt, gar nicht, wie fangt ihr an, ihm das Evangelium zu erklären? Ja, wir fangen genauso an. Wir fangen mit der Frage nach der Unsterblichkeit der Seele an. Dann sage ich, okay, das ist eine Streitfrage, ja, wo Christen und Zeugen Jehovas völlig andere Meinung sind. Aber das ist für die mal, da kann man mal so anfangen zu bohren. Sage ich, aber das ist doch nicht das Evangelium. Ja, es geht also nur um irgendwelche Streitfragen, um Rechthaberei. Aber ein echtes Evangelium habe ich bei ihnen nicht gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr gefunden. Ja. Also da müssen wir, und auch wenn ihr welchen begegnet und mit ihnen redet, viel über einzelne Fragen kann man sich viel streiten und die Köpfe einschlagen. Aber die Frage ist, welches Verständnis haben wir vom Evangelium? Weil was ist das, was uns als Christen ausmacht? Was ist der Glaube, der uns rettet? Das ist der Glaube ans Evangelium, oder? Das ist nicht der Glaube. Über Einzelfragen der Schrift, ja, die jetzt darüber entscheiden, so Streitfragen, ja. Wir hatten jetzt Scheidung wieder Heirat, ja. Das ist nicht das, wonach sich es dann am Ende entscheidet. Aber wenn wir ein falsches Verständnis vom Evangelium haben, dann haben wir ein Problem. Und das sind die, also man muss da zu den Kernfragen, muss man durchdringen und nicht über irgendwelche Einzelfragen. Weil da kannst du das Tage damit zubringen. Ah, nur am Rande, ja. Jetzt wollen wir, wir würden sagen, oder würdet ihr übereinstimmen, dass der Mensch eine Seele hat, dass er nicht nur eine Seele ist, dass man ihn so bezeichnen kann? Jetzt sind wir meinetwegen, oder wenn Jakob nach Ägypten kommt, heißt es, sind 70 Seelen nach Ägypten gekommen. Ja. So, in diesem Sinne wird das verwendet. Aber gibt es auch Bibelstellen, die ganz klar sprechen, dass der Mensch eine Seele hat?
Ja,
So.
sollen wir die nicht behüten vor Zauberei oder so? Steht es nicht in Mose? War das nicht die Seele?
Kann sein, sag mir die Stelle.
Ich
Ja,
suchte, aber ich
ja,
habe es
ja.
nicht gefunden.
Ah, okay.
Ich ja.
Die habe ich jetzt gerade nicht vor Augen, aber ich habe andere vor Augen. Habt ihr welche, wo euch einfallen? Ich würde euch ja natürlich herausfordern, gell? In der Predigt dürft ihr meistens zuhören. Hier seid ihr mit dabei, selber zu blättern und zu forschen. Weil. Gerade wenn ihr in Streitgespräche oder irgendwo hineinkommt, müsst ihr gewappnet sein. Ja. In der Schrift. Ja?
1. Mose 2, Vers 7 steht, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte seine Nase, Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele.
Genau, das ist eben diese Belegstelle, die die auch immer verwenden, ja, dass der Mensch eine lebende Seele ist. Ja. Wie gesagt, ist richtig, aber. Wo steht auch noch, dass er eine Seele hat? Und es gibt eigentlich viele Stellen. Wir können mal nur den ersten Petrusbrief aufschlagen. Erster Petrusbrief. Kapitel 2. Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Okay? Also wir sehen hier, da ist etwas in uns, das ist die Begierde und die streitet gegen etwas anderes in uns, oder? Gegen die Seele. Also wir sehen hier, dass ein Mensch eine Seele hat und dass es da Dinge gibt, die dem entgegengesetzt sind. Kann man so sagen, ja, ganz einfach. Wenn wir im gleichen Kapitel bleiben, Vers 25 zum Beispiel, da heißt es, denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Okay, wir haben einen Aufseher, einen Hirten über unsere Seelen. Ja, warum sagt er nicht einfach nur über euch? Könnt ihr auch über... Und wenn wir es jetzt in dem Sinne machen, als einen ganzen Mensch betrachten, könnten wir dann das so übersetzen, über eure Menschen. Macht keinen Sinn, oder? In dem Zusammenhang. Es geht um etwas, was in uns ist. Ja? Und was der Teufel angreift, oder was wogegen die Begierden streiten. Wo wir aber einen Aufseher darüber haben. Jesus. 1. Petrus 2, Vers 25, falls ihr die Stelle braucht. Ich gerne nochmal die Hand einfach heben. Aber es gibt so ganz viele Stellen eigentlich. Ihr müsst einfach nur mal in eure Konkordanz, Seele nachschlagen. Ja, da gibt es ganz viele dergleichen, wo in diese Richtung sprechen. Es gibt einen weiteren, Hebräer 4, Vers 12. Hebräer 4, Vers 12. Wenn es was gibt, dann lasst uns daran teilhaben, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Hebräer 4, Vers 12.
Ich hätte eine Frage.
Ja?
Also mit diesem Vers, also der erste Vers, den du meinst, hast du ja gedacht, ja okay, von dem jetzt herleiten, dass der Mensch eine Seele hat und nicht ist, naja, kann man jetzt drüber streiten oder nicht, aber das, wenn ihr geht in die Irre und kehrt zurück zum Hirten und Aufseher eurer Seelen, könnte man vorstellen, ja okay. Sagen wir mal, es ist so, der Mensch hat eine Seele. Ja. Jetzt rein vom sprachlichen Gebrauch hat der Mensch auch einen Körper und nicht er ist ein Körper.
Ja.
Und wie wir ganz am Anfang gehört haben, er kann einen Geist haben, den Geist Gottes oder einen anderen. Also das alles hat der Mensch. Was ist dann der Mensch?
Ja, sicher, ja. Also in erster Linie, was den Mensch am meisten ausmacht, würde ich sagen, ist sein innerstes Wesen, ist seine Seele. Ja. Aber der Körper gehört natürlich genauso dazu. Ja? Das ist nicht etwas, wo man so richtig teilen kann. Und das sagt ja der Vers, den wir jetzt hier auch haben, sagt das in einer ähnlichen Weise. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ja, also wir haben hier das Wort Gottes, Hebräer 4, Vers 12, wo gesagt wird, es ist scharf. Es ist scharf, es ist durchdringend, es ist in der Lage, Dinge zu scheiden, die ganz tief drin sind, oder? Wie es hier heißt, der Gelenke, als auch des Markes, das sind Dinge, die tief verborgen sind im menschlichen Körper, ja, wo du nicht einfach oberflächlich rankommst, aber das Schwert, das dringt bis ins Tiefste, ins Innerste durch und teilt diese Dinge. Und teilt unter anderem auch, wie es hier heißt, Seele und Geist. Ja. Also ich denke spätestens an einer Stelle wie hier, ist klar, dass es etwas ist, was in uns Menschen ist, sowohl Seele als auch Geist, ja. Wie es hier heißt, und was das Wort Gottes in der Lage ist, zu durchdringen und zu trennen voneinander. Ich muss sagen, für meinen Teil, nach Hebräer 4, Vers 12, sehen wir Seele und Geist, ist nicht das Gleiche, wenn das Wort das scheiden kann. Ne? Ja, es ist nicht das Gleiche. 1. Thessalonicher 5, Vers 23, wer es zu Hause nachschlagen will, ist noch eine weitere Stelle, wo geschrieben steht, dass unsere Seele samt Geist untadelig bewahrt werden soll bei der Ankunft Jesu. Auch da wird Seele und Geist nebeneinander genannt. Ja? Wo klar wird, das müssen zwei verschiedene Dinge sein. Zudem muss ich aber sagen, diese Dinge, Seele und Geist voneinander zu 100% zu unterscheiden, ist eine schwierige Sache immer wieder in der Bibel, weil die zwei Dinge sehr, sehr häufig gleichbedeutend verwendet werden. Ja. es werden wir vielleicht im Weiteren noch hier entdecken, sage ich mal. Manche würden sagen, dass der Geist des Menschen eher das ist, was so kognitiv ist, so ein bisschen nachdenkend eher, dass die Gedanken und die Seele sind mehr die Gefühle. Ist aber von der Beobachtung her nicht so. Die Seele ist genauso das, was denkt, ja, wo sich Gedanken abspielen. Es ist nicht so einfach, das zu trennen. Wenn ihr ein gutes oder das da eine klarere Sicht schon habt, dann könnt ihr es gerne sagen. Friedrich, du was sagst?
Ja, genau. Ich denke, dass hier gemeint sein könnte auch, dass es eben eine Übertreibung ist, dass das Wort Gottes eben so scharf ist, dass es eigentlich zwei untrennbare Dinge
Ja, die
trennt.
sind untrennbar, ja, das ist so, ja.
Ja, genau. Und dass es eben nicht heißt, dass es zwei Dinge sein müssen.
Ja, und das hängt wirklich auch sehr, sehr, sehr eng zusammen. Und deswegen sage ich, vielfach werden die sehr, sehr gleich gebraucht. Deswegen mache ich in der Praxis keine große Unterscheidung zwischen Geist und Seele. Es ist ganz eng verwandt. Ich sage, wenn einer eine feine Unterscheidung entdeckt hat, dann können es mir sagen und müssen wir es untersuchen und dann vielleicht bestätigt sich. Bin ja auch noch am Lernen. Will noch jemand? Ja?
Es
Ja,
ist
ja?
nur ein Bedenken. Zum Beispiel im Alten Testament, man darf kein Blut essen, weil die Seele im Blut ist. So ist das buchstäblich. Oder im Hesekiel zum Beispiel, auf Deutsch sagt, ich sagte mir, ich mag das und das. Und im Hebräisch ist, ich sagte meiner Seele, Seele mag das und das. Ja? Und es ist ein ganz irgendwie andere Definition, wo wir haben sehr viele verbreitete Definitionen von Seele, die wir rausziehen können.
Ja. Ja, also von der Verwendung im Alten Testament, da muss man nochmal ein bisschen tiefer gehen. Da kann es unterschiedliche Dinge bedeuten. Manchmal kann es einfach nur für das Leben an sich stehen. Ja,
Genau.
also da muss man ein bisschen feiner schauen. Ich beschränke mich mehr jetzt aufs Neue Testament, wie wir es vom Neuen Testament her sehen. Diese Begriffe. Aber das ist eine breitere Palette. Das ist schon so. Ja. Aber es ist etwas, was mit dem Leben, mit unserem Leben, mit unserem Innersten zu tun hat. Aber wenn wir es ein bisschen näher, noch näher reinzoomen, wie gesagt, der Mensch hat auch eine Seele. Es ist nicht nur einfach irgendwie das Leben so undefiniert. Er hat eine Seele. Okay? Das finde ich zum Beispiel hier eben hier in Hebräer 4,12 wird das sehr deutlich. Was nicht gemeint ist, das ist wichtig, wenn es hier heißt, Trennung von Seele und Geist. Wenn Geist geschrieben ist, kann das sowohl der menschliche Geist sein als auch der Heilige Geist. Okay, das ist wichtig. Ja. Der Heilige Geist ist nicht dasselbe wie der menschliche Geist. Das müssen wir auseinander. Und da müssen wir immer wieder gucken, was ist jetzt im Kontext jeweils gemeint. Okay, also nur das als Randbemerkung. Und was jetzt für die Zeugen Jehovas natürlich das Wichtigste ist, zu sagen, dass der Mensch auf keinen Fall eine unsterbliche Seele haben kann. Ja? Also das heißt, dass es nicht einen Teil gibt, ich weiß nicht, oder sagen wir so, was denkt ihr? Wie ist das, wenn wir sterben? Gibt es da einen Teil von uns, der weiterlebt, oder ist alles tot? Was würdet ihr sagen?
Es lebt was weiter.
Gut, okay.
Also mein
Eine
Körper nicht.
Meinung. Der Körper lebt ja nicht weiter, das brauchen wir uns nicht streiten, ja? Lebt die Seele weiter oder nicht?
Es ist fast eine Definitionsfrage, weil wenn eine Seele in der Hölle weiterhin existiert, kann man das dann als Leben bezeichnen?
Ja, das ist die Frage, die Qualität von Leben in dem Sinne, ja. Es wird auf der anderen Seite auch als Tod beschrieben, da hast du schon recht, ja. Und von dieser Unterscheidungsfrage kommen auch manche falsche Rückschlüsse dann. Man sagt ja, das ist ja tot, aber wie sollen sie denn leben, ja? Damit ist die Qualität vom Leben gemeint, ja. Also eine Existenz in der Hölle ist in dem Sinne kein Leben. Ja. Aber ein Fortexistieren mit Leben in diesem Sinn meinen wir jetzt existieren, vorhanden sein, da sein. Gibt es noch etwas von dem Menschen oder muss erst wieder alles lebendig gemacht werden? Ja, also wir haben eine Antwort haben wir schon. Es ist ein Teil, der weiterlebt, nämlich die Seele, der weiter existiert, wollen wir so sagen. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Ja, also die Zeugen Jehovas sind strikt dagegen. Ist also kein Fehler, wenn man dafür ist. Nein, so einfach ist es auch nicht. Lasst uns lesen, ein paar Bibelstellen. Oder habt ihr Bibelstellen, die uns das zeigen, dass, dass das nicht tot und vorbei ist, einfach alles danach?
Ja, Lazarus halt, ne?
Lazarus, ja, man kann sagen, es war alles tot und ist alles wieder auf... Okay, Lukas 16.
Ja, genau.
Ja, okay, ja.
Ja, ist
Lukas.
Ja was. Also
mhm. Ist ja ganz deutlich, dass der Reiche dann alles, also auf der falschen Seite, Lazarus, lass mich nur so ihn berühren.
Ja, das stimmt, ja. Jetzt muss ich gucken, Lukas 16, haben wir das nachher noch? Ja, wir kommen da nachher auch nochmal vorbei, beziehungsweise wir können es auch jetzt ausschlagen. Schlagen wir es jetzt auf. Lukas 16, ab Vers 19. Da heißt es, es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor voller Geschwüre und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. So, und dann kommt alles Mögliche, was hier noch beschrieben wird. Wir wollen ja nicht das jetzt im Detail auslegen, jetzt sage ich mal, dieses Gleichnis. Aber wir sehen, dass jetzt erstmal nicht alles tot ist und wartet bis zur Auferstehung am jüngsten Tag, am allerletzten Tag, wenn alle auferstehen werden, sagt die Bibel, sondern es passiert schon etwas. Ja. Der eine in Abrahams Schoß getragen, der andere im Hades. So wird es hier gezeigt.
Ist das wirklich, also wenn man jetzt hier liest, der wird getragen, der liegt in Abrahams Schoß, der eine will seine Zunge kühlen.
Mhm.
Das würde man ja fast sagen, die sind komplett Körper, Seele. Und es ist die Frage, ob das jetzt nicht eher noch bildlich
sicher, ja. Also einiges ist auf jeden Fall bildlich hier. Deswegen sagen viele auch, es ist ein Gleichnis, ja, wo hier erzählt wird. Es wird nicht explizit gesagt, dass es ein Gleichnis ist, aber vieles deutet schon darauf hin. Also wenn wir nur diese eine Stelle haben, gebe ich dir recht, können wir daraus nicht alles Mögliche ableiten. Das wäre ein bisschen zu wenig. Gibt es weitere Stellen?
Nur bei der Verklärung sieht er ja Mose, der Petrus. Mhm. Also und es muss ja irgendwas kennzeichnen, den Mose.
Mhm.
Keine Ahnung, die Seele? Frage?
Ja. Ja, also wenn Mose und Elia auftauchen, zeigt auf jeden Fall, dass sie nicht komplett alles tot ist und dann irgendwann wieder auferweckt werden. Also, oder sie sind halt zwischendrin nochmal kurz auferweckt worden. Weiß nicht. Auf jeden Fall merken wir auch, dass sie da sind, dass sie leben. Ja. Wie genau diese Erscheinung war, woher sie es wussten, dass es die zwei waren, das sind viele Fragen, die wir nicht genau wissen.
Saul ruft
einen Samuel, genau. Ja, genau. Gibt es auch eine Stelle. Lasst uns mal aufschlagen, Markus 12. Markus 12. Und da geht es um diese Frage. Markus 12, Vers 18. Das ist die berühmte Frage, oder? Wo die Sadduzäer kommen, meistens kamen zu Jesus wer? Die Pharisäer. Und was waren die Sadduzäer nochmal? Wiedergeburt, in welchem Sinne meinst du? Ja, also an die Auferstehung haben sie nicht geglaubt. Ja, genau, das ist richtig, ja. Also haben das geleugnet. Und dann haben sie gesagt, ja, Jesus, jetzt erklär einmal, ja. Da waren sieben Brüder und so weiter. Ihr kennt das, gell?
Ja.
Also, und dann die Antwort von Jesus. Was ist die Antwort von Jesus? Ab Vers 26. Erst gibt eine an, sagt, ja, wenn die Toten auferstehen, heiraten sie nicht, werden nicht verheiratet, alle unsere romantischen Vorstellungen machen, die ist echt kaputt. Und dann Vers 26. Was aber die Toten betrifft, dass sie auferweckt werden, habt ihr nicht im Buch Moses gelesen, wie Gott beim Dornbusch zu ihm redete und sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Also, und Lukas ergänzt die Stelle, denn für Gott leben sie alle. Ja? Also, haben Sie schon mal eine deutliche Aussage, dass sie nicht tot sind, sondern es ist doch klar, dass sie auferweckt werden. Er sagt, ich bin der Gott Abrahams. Ich bin, nicht ich war. Nicht ich war der Gott von Abraham, ich war der Gott von... Nein, ich bin er. Ich bin immer noch ihr Gott. Ja? Also, das ist die Argumentation von Jesus. Weiter.
Sie sind schon auferweckt, oder?
Ja, die Seelen sind bereits für Gott lebendig und dass der Körper folgt nach. Ja. Kommen wir aber noch darauf im Detail.
Bei Jesus, er ist ja auferstanden und er sah anders aus, als er den Jüngern also begegnet ist. Mhm. Und die haben es ja dann gemerkt am Verhalten, ihm wurde warm.
Mhm. Ja. Also, du meinst, dass er auferstanden ist, aber dass er einen anderen Leib dann hatte, oder?
Ja.
Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, aber später, wir kommen noch ein bisschen näher da drauf.
Thomas hat er, aber die Wundmale gehabt zumindest.
Ja, genau. Ja. Also,
aber
wartet noch. Ja, genau, ja, auf jeden Fall. Lass uns noch das ein bisschen auf später aufschieben. Wir kommen da drauf. Offenbarung 6, Vers 9 können wir aufschlagen. Offenbarung 6, Vers 9. Und wir wissen, gell, wir dringen in Bereiche vor, die für uns nicht ganz so leicht zu fassen sind, aber trotzdem wollen wir das, was die Bibel uns sagt, das wollen wir sehen und entdecken. Offenbarung 6, Vers 9. Und als er das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Also, wir sehen hier die Seelen derer, die geschlachtet worden sind. Also, das ist schon ziemlich eindeutig, gell, dass die Seele ein Teil dieser Menschen war und er sieht diese Seelen jetzt vor dem Altar. Ja. Wie auch immer die ausgesehen haben, mögen ohne Körper. Das ist das nicht. Ja, aber so sagt sie, die Bibel ist in Ordnung. Eine weitere Stelle, Apostelgeschichte 20. Oder warte, wir machen erst Hebräer 12, Vers 22. Hebräer 12, sieht so auf dem halben Weg zur Apostelgeschichte. Und hier wird jetzt interessanterweise nicht Seele gesagt, sondern Geist. Hebräer 12, Vers 22. Aber es ist ganz ähnlich wie die Stelle in Offenbarung. Und da geht es darum, dass wir, so heißt es, nicht zu einem irdischen Berg gekommen sind, wie wir jetzt in 2. Mose gewesen sind, ja, sondern, Vers 22, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu dem Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Ja, interessant, gell? Jetzt wird hier nicht Seele gesagt, sondern Geist. Zu ihren Geistern. Man könnte aber genauso sagen, zu ihren Seelen. Ja, wir sehen, wie das ganz ähnlich ist, wie diese Stelle in Offenbarung 6, Vers 9. Das ist komisch, gell? Er sagt, ihr seid schon dorthin gekommen.
Ja, was? Also bei mir steht, die nur im Geist bei Gott angekommen sind.
Was für Übersetzung?
Okay.
Ja, das ist natürlich schon, wo man einiges interpretiert, sage ich mal, aber so steht es im Text zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Ja. Also man kann sagen, zu ihren Seelen. Das sind natürlich ihre Persönlichkeiten. Das heißt, zu den Gläubigen des Alten Testaments sind wir gekommen, aber sie haben keinen Körper mehr. Ja? Zu ihren Geistern, zu ihren Seelen. Ja. Aber es ist komisch, gell? Wir sind noch gar nicht dahin gekommen, oder warte ich schon da?
Aber warum sagst du, dass sie keinen Körper mehr haben?
Weil ihr irdischer Leib, weil er gestorben ist und weil er eines Tages wieder auferweckt werden wird. Das ist das, was die Bibel auch lehrt, die Auferstehung der Toten.
aber schließlich bekommt man auch einen Körper.
Und dieser Körper wird dann verwandelt werden. Da kommen wir aber später darauf. Das ist der Punkt, okay? Wir fassen es ganz am Ende zusammen und dann passen die Puzzleteile hoffentlich. Okay? Wir machen einen Schritt nach dem anderen, ja? Ich weiß, man muss viel sortieren. Aber ich hoffe, dass wir am Ende dann ein ganzes Bild haben. Also was wir hier zunächst sehen, ist zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Falls ihr euch nur fragt, ich bin doch gar nicht gekommen dorthin. Wenn ihr an Christus glaubt und wenn ihr in ihm seid, dann seid ihr so gut wie dort schon. Ja? Das ist so eine feste Sicherheit und so eine feste Gewissheit, dass das auf diese Art und Weise beschrieben wird. An anderen Stellen heißt es, dass er uns mit auferweckt hat und mitsitzen lassen hat in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Also in Christus, wir sind in Christus verankert, wir sind in ihn hineingepflanzt in einem geistlichen Sinne. Und das ist so fest, so sicher, dass man sagen kann, so, wir sind schon in ihm, wir sitzen eigentlich mit ihm schon auf dem Thron. In einem gewissen Sinne. Das ist immer dieses Konzept, kennt ihr, gell? Schon jetzt und noch nicht. Es gilt jetzt schon und es ist trotzdem noch nicht vollendet. In seiner ganzen Herrlichkeit werden wir es sehen, wenn wir beim Herrn sind. Aber es ist nur als Randbemerkung, das ist ja nicht unser Thema. Matthäus 10, Vers... Nein, jetzt gehen wir zur Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 20 und dann Matthäus 10. Apostelgeschichte 20... Vers 7 und weiter. Das ist die Geschichte, wo Paulus zu lange predigt. Wenn euch der Prediger zu lange vorkommt, dann erinnert euch an Paulus. Heißt es, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Es waren aber viele Lampen in dem Obersaal, wo wir versammelt waren. Ein junger Mann aber mit Namen Eutychus saß im Fenster und wurde von tiefem Schlaf überwältigt. Ist gut, wenn sogar beim Paulus einer einschlafen konnte, gell, dann kann... Das ist auch ein großer Trost für uns Prediger. Okay, aber dem ging es nicht so gut. Er hat sich einen schlechten Schlafplatz ausgesucht. Unsere guten Sessel da gab es damals noch nicht. Er wurde vom Schlaf überwältigt und vom dritten Stock hinunter wurde tot aufgehoben. Ja, zumindest haben sie gedacht eigentlich, dass er tot ist. Und wenn denn Paulus sagt hier in Vers 10, Paulus aber ging hinab, warf sich über ihn und ihn umfassend sagte, er macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Ja, es ist ganz kurz davor, wo man sagt, dass das eigentlich schon verstirbt. Dann
sagt, das ist Leben in ihm, nicht seine Seele in ihm.
Ich könnte jetzt kurz aufschlagen im Griechischen, ich werde es nachher machen, ob da Psyche steht, aber ich gehe davon aus, da steht Psyche. Und Psyche ist Seele. Ja. Aber es ist sehr, sehr eng verwandt. Ja, es ist sehr, sehr eng verwandt. Denn wenn die Seele nicht mehr ein Mensch ist, dann lebt er nicht mehr. Ja, so.
Also Nefesh ist Hebräisch.
Ja.
Okay, gut. Ja. Nur das war...
Ja. Die ganzen Sprachen, gell? Aber die Elberfelder versucht möglichst immer genau das gleiche Wort zu übersetzen, so wie es da steht. Deswegen gehe ich davon stark aus, dass hier auch das steht, die Seele. Wenn es nicht so wäre, dann wäre hier eine Anmerkung. Aber wir prüfen es später nochmal, ja? Also was hier gesagt, seine Seele ist in ihm. Also es bedeutet, sie könnte auch nicht mehr in ihm sein. Okay, sie könnte schon bei Gott sein, ja? Wäre möglich, ja. Also, in diesem Sinne sehen wir ja auch, der Mensch hat eine Seele und es ist die Seele, die ihn verlässt, wenn er stirbt.
Ja. Ich habe das Wort, das ist die Psyche.
Ja, genau, Psyche. Ja.
Und das ist Seele.
Das ist Seele, ja. Okay. Genau. Und Matthäus 10. Eine Apostelgeschichte 20,7, genau bis 10. Matthäus 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben mag in der Hölle. Also was sehen wir hier, was Menschen in der Lage sind zu tun? Sie können etwas töten, oder? Den Körper? Was können sie nicht töten? Die Seele. Die ist ganz wichtig. Ich denke, eine sehr, sehr klare Bibelstelle, die es uns zeigt, dass da etwas ist vom Mensch, was kein anderer Mensch töten kann. Ja. Und das den Menschen sehr, sehr wesentlich auszeichnet. Ich denke, das sind einige Bibelstellen, die, wenn wir die im Verbund nehmen, müssen wir sagen, okay, ist eigentlich sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar, dass der Mensch eine Seele hat und dass die Seele fortbesteht, ja, selbst wenn der Körper stirbt. Die Frage ist nur, wie und wo? Das ist ja die wichtigste Frage, mit der wir uns befassen. Was aber genau wird jetzt geschehen mit denjenigen, die im Herrn sterben? Oder die als Gläubige sterben? Sind sie sofort beim Herrn oder drehen sie nochmal 20 Runden im Universum-Karussell? Oder wo sind sie? Ja, das ist die spannende Frage. Ist ein Zwischenzustand da und dann, dass die Auferstehung, die eigentliche Auferstehung erst ganz am Ende kommt? Oder wie ist das? Also was wir sehen da zwei Dinge, die uns die Bibel lehrt. Die erste ist aus meiner Sicht, dass am Ende der Tage eine Auferstehung der Toten stattfinden wird, oder? Ja. Kennen wir das aus der Bibel? Ja. Wo? Ha? Ja, Offenbarung 20, gell? Oder 21? 20? Können wir aufschlagen, Vers... Vers 12. Und ich sah die Throne, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und dann das Meer gab die Toten, die in ihm waren, der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihm waren, sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Okay, also, wir sehen ja, da überall verteilt die Toten auf der ganzen Erde oder wo auch immer, ja, heißt es hier aus dem Meer, aus dem Hades, Feuersee, der Tod, der Feuersee, das ist das, was später kommt, und alle Toten auferstehen und kommen vor den Thron. Also das sehen wir, ja, das ist das eine, was die Bibel zeigt und was die Bibel lehrt. Andere Stelle, 1. Thessalonicher 4. 1. Thessalonicher 4. Da wird uns speziell jetzt über uns als Gläubige gesagt, ja. Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird Gott ebenso die Entschlafenen, und das sind die gestorben sind. Es geht nicht um die der Predigt Eingeschlafenen. So wird Gott auch ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Das heißt, er wird sie auferwecken. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, also die dann leben werden, wenn Jesus wiederkommt, keineswegs denen zuvorkommen werden, den Schlafenden. Ja? Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also, ist klar, oder? Die Toten werden auferstehen, heißt es hier. Und danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in die Wolken dem Herrn entgegen. Also, alle Gläubigen werden miteinander vereint und zusammen geht es zum Herrn in die Wolken entgegen. Also fragt euch ja jetzt, was jetzt? Kommen wir gleich drauf. Beide Dinge beobachten wir hier. Und eine weitere Stelle noch, es gibt noch viele andere. Aber Johannes 5, ist eine weitere Stelle. Hier heißt es Johannes 5, Vers 28. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Also, irgendwann, wir haben in 1. Thessalonicher 4 gelesen, Stimme eines Erzengels, Posaune, hier heißt es, wenn sie seine Stimme hören werden, also es wird ein großes Signal sein, keine geheime Erdrückung übrigens, wo niemand mitbekommt, wird sehr, sehr deutlich hörbar sein für alle und alle werden auferstehen und werden die werden dann gerichtet werden, ja, die einen werden ihm entgegengerückt und gehen in das Leben ein, die anderen aber zur Auferstehung des Gerichts, heißt es hier. Und übrigens auch hier wieder, gell, manche sagen dann, nur die werden auferstehen, die geglaubt haben, die anderen bleiben für immer tot. Das heißt es aber hier, die einen zur Auferstehung des Lebens, die anderen zur Auferstehung des Gerichts. Es gibt eine doppelte Auferstehung. Die eine für die anderen für die andere. Also mit einem doppelten Ausgang. Das ist das eine, was die Bibel lehrt. Am Ende der Zeit werden alle, die gestorben sind, heißt so, die Gräber werden sich auftun, ja, und sie werden alle auferstehen. Und das andere aber, was wir sehen, ist, dass unsere Seelen aber trotzdem nicht irgendwo in einem Zwischenzustand sind oder irgendwo auch vielleicht mit tot sind während dieser Zeit, sondern dass sie beim Herrn sind. Wir hatten schon aufgeschlagen, Lukas 16, oder? Das ist eine Bibelstelle. Also was heißt es da über den Lazarus? Wo wurde er hingetragen? Abrahams Schoß. Ja,
heißt Paradies, manche sagen Paradies.
Das ist für mich das Gleiche hier, das Paradies. Manche unterteilen das dann so als Vorort vom Himmel sozusagen. Ja. Ich halte nicht so arg viel davon, für mich ist das Paradies beim Herrn zu sein. Ja.
Aber Eva, ja. Weil ja alle auferstehen, ja. Ja? Und die anderen, die sind ja jetzt auch nicht in der Hölle. Sind die jetzt schon in der Hölle im Feuersee? Ich würde sagen, die sind im Hades und für mich ist das auch eine Vorstufe von der Hölle.
Ja, das kann man so schon sagen, dass die im Hades sind, also in diesem Totenreich sind, ja. Aber da müsste man sagen, was ist der Unterschied zwischen Paradies und nachher beim Herrn zu sein? Ja. Ist dann der Herr schon, ist er schon da oder schlafen sie dann einfach nur? Da gibt es dann verschiedene Theorien. Ja, das ist dann so, so ein bisschen, da wissen wir dann zu wenig, ja.
Er es für uns gemacht hat und es damit quasi jetzt und später, wenn wir mal gestorben sind, gar nicht existiert.
Wir wissen nur, ihr Lieben, und das merken wir alle, gell, dass wir weit an unsere Grenzen stoßen. Alles, was über dieses hinausgeht, da stoßen wir in vielerlei Hinsicht an gewisse Grenzen, wo wir versuchen, manche Dinge zu begreifen, aber manches uns noch verborgen bleibt. Wo wir es immer wieder, und das ist für mich sehr, sehr wichtig, so tief hineingehen, wie wir können in die Schrift, um möglichst viel herauszuziehen, was für uns nützlich ist. Und aber den Rest müssen wir immer wieder neu Gott anbefehlen auch und sagen, Herr, du weißt es, ja, wie das ist, wenn da, ob die Zeit komplett dann irgendwie weg ist und man gar keine Zeit mehr, wir können das gar nicht sagen, wie ist es außerhalb der Zeit zu leben? Ist komisch, ne? Oder wird die Zeit auf ein unendliches Ende gestreckt? Oder wie ist das? Versteht ihr? Wir sind so begrenzt in unserer Welt, wie wir jetzt leben. Wir kommen an unsere Grenzen. Aber das ist das Problem von Menschen. Er will keine Grenzen. Er will keine Grenzen. Das ist immer dasselbe, wisst ihr, das ist das ganz große Problem der Wissenschaft, das ist auf der einen Seite ein Segen, weil man immer weiterkommt, weil man viele weitere gute Dinge entdeckt, aber es ist auch der Hochmut auf der anderen Seite. Man sagt, mir muss sich alles erklären können und alles muss logisch erklärbar sein. Und Gott ist nicht logisch erklärbar, also gibt es ihn nicht. Ja. Also, also es gibt gewisse Richtungen, die das natürlich ist. Man kann nicht generell über die Wissenschaft sprechen, ja, das ist schwierig. Aber also wir sehen, dass wir Grenzen haben als Menschen und für den Menschen ist es immer gut. Wir gehen zurück in Genesis. Für den Menschen ist es immer gut, wenn Gott sagt, hier ist eine Grenze, bitte ess nicht davon, dass wir es annehmen und dass wir es akzeptieren und nicht sagen, nein, aber ich muss es wissen. Ihr Lieben, wir sind Geschöpfe. Es ist so wichtig zu sehen, dass wir Geschöpfe sind. Wir sind gemacht mit Grenzen, ganz bewusst mit Grenzen. Ja? Und bei manchen sind die Grenzen hier, hier und die sehen bei jedem anders aus, diese Grenzen. Aber es ist wichtig, dass wir auf der einen Seite nicht mit allem zufrieden sind und sagen, oh ja, ich will gar nicht weiter wachsen im Glauben. Das ist nicht das, was damit gemeint ist. Wir sollten weiterstreben, aber wir sollten bei allem nie vergessen, dass uns Gott uns Grenzen aufgelegt hat und dass es gut so ist. Ja. Ein Kind, das nicht weiß, dass es Grenzen hat, das sich völlig überschätzt, wird sich in vielfacher Weise in Gefahr begeben. Es hat absolute Grenzen. Ich weiß nicht, ob eure Kinder, wer schon Kinder hat, ob die Grenzen haben. Meine haben schon Grenzen. Viele, welche sie nicht einsehen. Ja, manchmal.
Darum immer ist es nicht einfach egal. Also ich, für mich, ich habe da mal nachgeforscht, aber ich sage mir, also entweder bin ich bei Gott oder ich bin nicht bei Gott. Die zwei Möglichkeiten.
Ja, sind's, ja? Genau.
Und
ja.
Ob ich jetzt dann, wenn ich jetzt sterbe, in irgendeinem Zwischending bin oder nicht, also meine Hoffnung und was ich weiß, ich bin nicht ewig getrennt von Gott. Und ich weiß, dass dort kein Leid gibt. Und das andere, dass es halt dann Zähneklappen und Heulen gibt und äußere Finsternis ist.
Genau. Ja? Also die wenn zwei es, Möglichkeiten. Richtig, ja. Also Zwischenzustand ist auch immer die Frage, was versteht man darunter? Da gibt es eben diese Theorie, dass dann man einfach schläft und abwartet sozusagen irgendwie. Ja? Aber für mich, was die Stellen, die ich mit euch noch angucken möchte, ist, die einfach zeigen, dass wir beim Herrn sind. Und das ist einfach ein großer Trost, ja. Lass uns die vielleicht noch kurz aufschlagen. Zum einen Hebräer 11, Vers 5 können wir aufschlagen. Das ist mehr so eine Andeutung, ein Hinweis, aber die anderen zwei Stellen, die sind so zwei, drei Stellen, sind, denke ich, wichtiger. Hebräer 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Also einer hat dieses natürliche Sterben hat er übersprungen und ist direkt zum Herrn gekommen. Ja. Das ist Henoch gewesen. Und wieder viele Fragen vielleicht. Wie ganz genau hat das ausgesehen? Hat er den Leib irgendwo dann zurückgelassen doch? Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dürft ihr später fragen, den Herrn. Dann wird alles klar sein. Aber er wird entrückt, ja, und er überspringt das. Und aus meiner Sicht, er ist beim Herrn, ja. Aber viel klarer, eben diese sehr bekannte Stelle, Lukas 23. Und noch zwei weitere, die ich angucken möchte. Lukas 23, der Schwäche am Kreuz. Das kennt ihr, gell? Dieser Mann, der mit seinem Kompagnon mitgekreuzigt wird, mit Jesus zusammen. Der auf einmal versteht, was hier eigentlich vor sich geht. Der eine Umkehr erlebt. Der zum Herrn umkehrt. Lukas 23, ich komme jetzt auch irgendwann dahin. Und zwar, Vers 42, spricht er so zu Jesus dann. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Okay? Was ganz wichtig ist, auch nicht heute wirst du irgendwo sein, mit mir wirst du im Paradies sein. Also er wird beim Herrn sein. Ja? Also, und die Betonung auf heute, ne? So explizit. Nicht irgendwann mal nach 13.000 Jahren, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was für eine Zuversicht, oder? Das ist eine gute Zuversicht.
Ja, aber darf ich kurz noch eine Zwischenfrage? Wir haben vorhin Offenbarung 6,9. Mhm. Und da steht ja, die Seelen, die getötet worden waren. Aber wenn ich jetzt nicht getötet werde, also getötet ist für mich ermordet, keine Ahnung. Getötet heißt nicht, ich schlafe ein und wache nicht wieder auf. Dann das sind das halt ja andere. Also dann sind das halt die Märtyrer, denke ich. Die sind schon bei Gott, nicht? Also wir haben Offenbarung 6,9 gelesen. Mhm. Und dann ist Johannes.
Die Seelen derer, die getötet worden sind. Ja, ja.
Und nicht die. Nicht alle Gläubigen. Die Toten. Die Seelen der toten Gläubigen.
Also in Offenbarung ist das sehr, sehr häufig, dass das verknüpft ist. Dass die Gläubigen. Die werden immer so aufgezählt, ja, die das Zeugnis Jesu haben, die ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Das heißt, also sind alle die in der großen Versuchung, in der großen Anfechtung treu geblieben sind, die festgehalten haben. Ich sehe diese Unterscheidung zwischen Märtyrer und normale Gläubige, die in einem normalen Todes sterben, in der Offenbarung jetzt nicht so deutlich. Ja. Also die werden aus meiner Sicht dazu so zusammengefasst. Ich glaube für meinen Teil nicht, dass es eine Unterscheidung gibt, dass nur die Märtyrer, die Seelen der Märtyrer nur vor den Altar kommen, sondern dass es eben die der Gläubigen generell sind. Und hier in Lukas eben auch der Schächer, der nicht definitiv nicht als Märtyrer gestorben ist. Er ist zwar gestorben, aber nicht wegen seines Glaubens. 2. Korinther 5, Vers 8. Und ob das jetzt ein Zwischenzustand ist oder ob das der endgültige Zustand schon ist, das ist für mich nicht so wichtig. Für mich ist nur wichtig zu sehen, wenn wir sterben, sind wir nicht irgendwo im Nichts oder sonst irgendwo, sondern wir sind beim Herrn. Das ist wichtig für mich zu sehen. 2. Korinther 5, Vers 1 müssen wir eigentlich lesen, aber wir lesen Vers 6. Und Paulus spricht hier sehr, sehr viel über die Zeit im Körper und über die Zeit danach. Und sagte, so sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, dass wir, während wir einheimisch im Leib sind, das heißt, während wir in unserem Leib noch sind, ja, wir vom Herrn ausheimisch sind. Das heißt, dass wir noch nicht das Ziel erreicht haben, dass wir noch nicht in der Gegenwart, in der vollen Gegenwart des Herrn sind. Denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Jetzt ist die Zeit, wo wir glauben oder und noch nicht schauen, gell? Das ist wieder schon jetzt und noch nicht. Ja. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Okay? Also für Paulus ist das gleichbedeutend. Wenn ich ausheimisch von meinem Leib bin, bin ich einheimisch beim Herrn. Also das heißt, dann bin ich bei ihm angekommen. Also das heißt, es setzen wir unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden und so weiter. Ja, aber hier Vers 8, wir sind guten Mutes, möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Also aber er sagt nicht, wir möchten lieber Hauptsache weg aus diesem Leib und dann abwarten, bis wir zum Herrn endlich kommen. Nein, er will beim Herrn sein. Und er hat die Erwartung, dass es sofort geschieht. Ja. Philipper 1, auch hier klopft der Tod bei Paulus an die Tür, bereits, er sitzt im Gefängnis und er schwankt immer wieder so hin und her. Er hat eine gute Zuversicht, frei zu kommen, aber er ist bereit zu sterben. Vers 20. Sagt er so, dass er sich wünscht, dass Christus, wie alle Zeit, so auch jetzt, heißt es in der Mitte vom Vers, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben kennen wir alle, gell? Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Also, was für Problem hat Paulus? Mal erst nur von dem Text her, was hat er für Problem? Das ist das Problem, gell? Was wir wahrscheinlich nicht so oft haben. Also er steht vor einer Wahlmöglichkeit, oder? Nicht wirklich, aber zumindest so innerlich. Ja? Welche zwei Dinge liegen vor ihm? Tod und Leben, kann man sagen.
Jesus weiterzuarbeiten oder bei ihm zu sein.
Genau. Und das sind die zwei Dinge. Also entweder, sagt er, Frucht der Arbeit. Was für Arbeit meint er? Kann auch ein bisschen schaffen und sparen. Ja, den fruchtbaren Dienst für Jesus, ja. Also er weiß, wenn ich im Fleisch noch bleibe, dann habe ich vielleicht Gelegenheit, in den Gemeinden zu dienen, dem Evangelium weiterzuhelfen, ja. All diese Dinge. Und dann sagt er in Vers 23, ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust, und abzuscheiden und bei Christus zu sein. Okay? Also es ist seine Erwartung. Abscheiden und bei Christus sein. Ich habe äußerst Lust darauf, alles hinter mir zu lassen und bei Jesus zu sein. Wenn das Bleiben im Fleisch aber, denn, was er sagt, denn es ist weit besser. Es ist viel besser, bei Jesus zu sein. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Also, Paulus sagt, dass ich jetzt noch hier bleibe bei euch, das ist nötiger, weil ihr es noch braucht für das Wachstum eures Glaubens. Und dann sagt er, im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Also er hat eine große Zuversicht, ich werde da bleiben. Aber eigentlich hat er gesagt, hätte ich schon Lust wegzugehen. Aber nicht wegzugehen, um ein bisschen Pause zu machen, zu schlafen, sondern beim Herrn zu sein. Also das ist seine Hoffnung und seine Erwartung. Also so sehen wir diese beiden Dinge, wie ich das verstehe, nämlich, dass auf der einen Seite etwas da ist, nämlich unsere Seele, würde ich sagen, so will ich es zusammenfassen, unsere Seele, die ist da, die nicht sterben kann und die zum Herrn geht, sobald wir sterben. Deswegen, wenn ihr fragt, wo eure Lieben sind, wenn sie gestorben sind, und wenn sie an Jesus geglaubt haben, würde ich sagen, sie sind beim Herrn. Allerdings wissen wir auch gleichzeitig, es wird eine Auferstehung der Toten geben. Das heißt, selbst die Leiber, die gestorbenen Leiber werden auferstehen. Es ist eine leibliche Auferstehung. Es ist nicht nur irgendwie es ist eine leibliche Auferstehung. Okay? Dann aber, was wird mit diesen Leibern geschehen? Werden wir immer noch auf einem Bein gelähmt sein oder Pickel haben? Ist ja wurscht, ne? Aber so, all die Dinge, die uns jetzt, ich weiß nicht, was euch in eurem Körper stört und was euch zu schaffen macht. Gibt vieles, gell? Manche mehr, manche weniger. Das ist nicht das, was auferstehen wird. Das ist nicht das, was bleiben wird. Welche Stelle schlagen wir das so auf?
Eine Frage zu Thessalonicher. Danach werden wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden. Wer ist das Wir?
Wer die Wir ist? Ja. Alle Gläubigen, die leben, werden, wenn Jesus wiederkommt.
Müssen aber alle sterben, steht da geschrieben. Wir müssen alle sterben, um vor das Gericht kommen.
Das ist prinzipiell, aber wenn Jesus kommt auf diese Erde, dann gibt es ja welche, die zu diesem Zeitpunkt am Leben sind. Ich sag mal, wenn er jetzt kommt, sind wir ja gerade am Leben. Also wenn er jetzt kommen würde, dann sind wir diejenigen, die übrig bleiben. Okay. Die bereits gestorben sind, das sind alle, die wir schon beerdigt haben auf verschiedenen Feiern oder wo auch immer. Und die zurückreichen bis Paulus, die im Herrn gestorben sind. Ja. Philipper 3 wird uns beschrieben, was passiert. Vers 20. Nicht der alte Leib. Das ist eine wunderbare und eine herrliche Hoffnung. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Ihr habt schon Personalausweis für den Himmel, ist gut, gell? In Jesus. Ohne ihn natürlich nicht. In Jesus ist euer Bürgerrecht in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Oh, wir erwarten Jesus, dass er kommt, was tun wird. Der unseren Leib der Niedrigkeit. Ja, gell? Die Jungen sagen, was für Leib der Niedrigkeit. Die sind doch der Blüte des Lebens. Ah ja, jetzt kommt. Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Nach der wirksamen Kraft, der vermag auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Also, was ist das für eine wirksame Kraft, mit der vermag sich auch alle Dinge zu unterwerfen? Was soll damit ausgedrückt werden? Warum fügt er das hier an? Er kann ja einfach sagen, uns umgestalten wird, uns seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Warum fügt er das noch hier an, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, sich alles zu unterwerfen? Habt ihr eine Idee?
Also so eine krasse Ansage ist, dass man aus diesem längst verwesten Körper nochmal was Neues macht, dass da nochmal gesagt werden muss, Gott ist allmächtig.
Ja, genau. Eben, ja. Das, und die Kraft, die Gott hat, alle Dinge zu tun, ja, und mit der er sich alle Dinge unterwerfen wird, mit der er alles besiegen wird, genau mit dieser selben Kraft wird er unsere kaputten Körper umgestalten. Das heißt, wie wird das Neue sein? 98% perfekt, oder? 100% perfekt. Oh, was für eine gute Aussicht. Was für eine gute Aussicht. Und diejenigen, die schon in diesem äußeren Zelthaus am Leiden sind, ja, die wissen es am besten, was für eine herrliche Verheißung das ist. Also das ist das, was wir von der Bibel sehen. Es gibt andere Anhaltspunkte, wo wir sagen, wenn Jesus auferstanden ist, wie wir es vorher hatten, ja, die Nägelmale hatten wir noch gesehen. Ja. Es war noch irgendwo der Leib, aber es war ein ganz anderer Leib. Ja. Es sind noch gewisse Dinge, Merkmale noch vom Alten erkennbar, aber es ist verherrlicht. Jesus ist nicht mehr gebunden, ja, er kann in die Tür kommen, obwohl sie fest verschlossen ist. Ja, Wahnsinn. Das ist gewisse Vorausschattungen von dem, was das bedeutet, ein Leib der Herrlichkeit zu haben. Nicht mehr ein Leib, wie er jetzt ist. Aber da kommen wir schon wieder.
Ist ja eigentlich schon ein bisschen komisch, wenn wir sagen, alles ist perfekt, dann würde man ja eigentlich gerne Verletzungen noch an sich tragen.
Du kannst sagen, war es eine Wunde, war es eine Beeinträchtigung oder war es nur optisch? Verstehst du, was ich meine? Ich meine, was damit ausgedrückt werden soll, ist klar, ne? Was damit ausgedrückt werden soll, ist klar. Aber es wird keinerlei Einschränkung sein. Es wird nichts sein, was nicht wunderbar und herrlich und vollkommen ist. Und was ist herrlicher und vollkommener als Jesu Tod am Kreuz? Ja. In diesem Sinne. Also das ist das von dem, was ich beobachten kann in der Schrift. Ich weiß, das ist, ihr habt gemerkt, an vielen Stellen, der hat selber noch nicht richtig begriffen. ich habe selber auch noch viele Dinge zu lernen, aber für mich ist wichtig, eben ein paar Dinge zu beobachten mit euch, um ein paar Sachen, wo man falsch wirklich abbiegen kann, dass wir das vermeiden, dass wir fest und sicher sind in unserer Hoffnung, die wir haben. Wir haben eine herrliche Hoffnung und gerade da, wo auch wir immer wieder Geschwister ans Grab tragen, haben wir eine wunderbare Hoffnung, wenn sie so sie in Christus sind. Dass sie beim Herrn sind, dass sie nicht mehr nicht mehr Teil von dieser gefallenen Welt sind, dass sie erlöst sind, in einem gewissen Sinn, ja, von dieser Zeit hier. Es gibt noch vieles hinzuzufügen, mit Sicherheit. Ihr dürft es gerne nochmal im Persönlichen, dann können wir es auch gerne weiter verdauen. Und was ich vorgesagt habe, ist wirklich wichtig, immer wieder neu anzuerkennen. Ja, lasst uns forschen, lasst uns aber auch anerkennen, dass wir wirkliche Grenzen haben, wo wir gewisse Dinge versuchen einzuordnen, aber wo wir in voller Herrlichkeit sehen werden, wenn er kommt. Ja. Und darauf richtet eure Hoffnung, darauf freut euch. Wenn ihr nicht alles verstanden habt, verzweifelt nicht, denn es geht allen, glaube ich, so. Sind zu allem ein Boot. Gut, nächstes Mal nicht so ganz schwer verdauliches Thema, hoffe ich, Buch Ruth. Ich hoffe, dass es spannend wird und dass ihr eine große Freude habt, mit mir da hineinzutauchen. Wir wollen beten zum Abschluss. Ja, so erkennen wir immer wieder neu, dass wir kleine Geschöpfe sind. Wir sind nicht diejenigen, die uns selbst gemacht haben. Wir sind nicht diejenigen, die den Überblick haben über diese ganze Erde, über das ganze Geschehen, über alles. Geschweige denn, was deine Welt anbelangt, was dich selbst anbelangt, dein ganzes Wesen, was die ewige Herrlichkeit anbelangt. Ich danke dir, Herr, dass du von uns nicht erwartest, dass wir alles bis ins letzte Detail verstehen, dass wir alles erklären können, jedem, der uns fragt, dass wir keine offenen Fragen mehr haben dürfen, sondern dass wir bei alledem dir vertrauen dürfen. Das ist etwas Wunderbares, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du uns bei all dem auch Stück für Stück erziehst und mehr sehen und mehr erkennen lässt. Aber es ist ein Wachstumsprozess. Und lass uns geduldig sein. Lass uns nach mehr, nach größerer Weisheit streben und doch nicht uns gegen dich auflehnen, das in einem guten Sinne zu tun. Gib uns Weisheit, gib uns Trost, da wo wir Trost brauchen, Herr. Aber richte, wie du im ersten Petrusbrief geschrieben hast, dass wir nüchtern sein sollen, richte unsere Gedanken, richte unsere Ausrichtung auf das, was droben ist, auf das, was deine Wiederkunft, auf die Gnade, die wir dort erwarten. Lass unser Leben aus der Perspektive umgestalten, so verändern, dass wir mit Paulus sagen können, dass das, was wir hier noch tun, dass es Frucht sein möge, Herr, für dein Reich, für dich. Danke dir, Herr, für jedes einzelne Herz. Bitte segne jeden Einzelnen beim Nachdenken und tröste du, ermutige du. Amen.